Guten Morgen, Tatjanas liebe Gemeinde und meine natürlich auch. Ja, ich finde es wichtig, dass wir das ab und zu mal sagen, dass die Gemeinde eine liebe Gemeinde ist, weil sie geliebte Gemeinde ist. Weil sich nur verändern kann, was ich geliebt weiß. Das ist ein ganz wichtiges Geheimnis im Reichen Gottes. Wir merken das schon bei Menschen in unserer Umgebung, in unserer Familie, bei unseren Kindern. Wenn sie sich geliebt wissen, wirklich geliebt wissen in ihrem Herzen, verändern sie sich leichter, als wenn sie ständig unter Druck gesetzt werden, Ablehnung zu spüren bekommen. Geliebte Menschen haben Raum, sich zu verändern. Und das haben die Jünger immer wieder auch bei Jesus erlebt, dass dort Raum ist, für Veränderung umgekrempelt zu werden. Nicht mehr die Innenschau nur zu haben, sondern auch die Außenschau. Und auch in unserer Geschichte, die ja überschrieben ist, das Speisungswunder, die Speisung der 5000, macht Jesus zuerst Folgendes, dass er den Blick seiner Jünger auf die Menschen richtet, die in gewisser Weise umkrempelt. Das tut ja manchmal Not, dass wir mit unseren Augen nicht nur bei uns selbst sind, bei unserer eigenen Not, bei dem, was da in uns und auch um uns direkt herum los ist, uns zu Boden drückt und das Leben schwer macht, sondern dass wir offene Augen bekommen für die Not der Menschen ringsum. Das war für Jesus wichtig. Er weist sie auf die Menschen und fragt seine Jünger, was schlagt ihr vor, was wir machen sollen? 5000 Leute, Männer, dazu noch Frauen und Kinder, die wurden da gar nicht mitgezählt. Vielleicht 15.000 insgesamt. Und es ist Abend. Und wie sollen wir diese Leute satt kriegen? Diese Geschichte wird uns ja häufiger im Neuen Testament berichtet. Viermal geht es in den Evangelien um die Speisung der 5000. Dann ist auch noch von einer Speisung der 4000 die Rede. Immer wieder wird uns erzählt, wie Jesus die Not, den Hunger der Menschen in den Blick nimmt und seine Jünger auf geheimnisvolle Art und Weise daran beteiligt. Und die Jünger machen das, was wir auch machen würden in so einer Situation. Wir schauen auf die vielen Leute und wir schauen auf das, was wir haben. Wir machen Kassensturz, Jahresgemeindeversammlung. Und in der Jüngerkasse und in der Gemeindekasse ist immer Ebbe. Eine Gemeindekasse, die richtig verwaltet ist, hat immer Ebbe und die Flut. Und so ist das auch bei den Jüngern damals. Sie gucken auf ihre Gemeindekasse. Philippus macht das in besonderer Weise. Und er sagt, wenn wir die alle satt kriegen würden, dann reichen doch die 200 Denare, die wir haben, nicht aus. 200 Denare, das ist so ein halbes Jahr Arbeitslohn eines Tagelöhners. Ein gutes halbes Jahr Arbeitslohn. Das reicht doch nicht aus. 200 Denare. Was ist das für so viele? Und Andreas, der ja bekannt ist dadurch, dass er immer Menschen zu Jesus führt, der hat nicht viel gemacht in seinem Leben, jedenfalls, wenn wir uns angucken, was wir von ihm wissen, aber das eine hat er immer gemacht, er hat immer Menschen zu Jesus geführt. Lest mal die Andreas-Berichte im Neuen Testament. Auch hier, er führt ein Kind zu Jesus, er bringt ein Kind zu Jesus. Aber auch hier, 5 Brote und 2 Fische. Und Andreas sagt, was ist das für so viele? Und das ist das Erste, was mich an dieser Geschichte vom Speisungswunder wundert, dass diese Leute, die ja so oft die Wunder Jesu erlebt haben, auf keine andere Idee kommen, als auf das zu gucken, was sie haben und nicht auf das zu gucken, was Jesus hat. Sie machen Kassenschluss und sagen, was ist das für so viele? Und gucken nicht auf Jesus, von dem sie wissen, dass er Wasser in Wein verwandeln kann, dass er Todkranke wieder lebendig macht, sogar Tote auferweckt. Lahme können gehen, Blinde können wieder sehen. Also sie vergessen völlig angesichts der Not, auf die Jesus sie aufmerksam macht, sie vergessen völlig, was für einen Herrn sie in ihrer Mitte haben. Wer sie da gerufen hat und in wessen Nachfolge sie stehen. Sie gucken nur auf das, was sie haben. Und nicht auf den, der ihr Herr ist. Und der sich auf vielfache Weise als der große Wundertäter unter Beweis gestellt hat. Ein vierfaches Zeugnis im Neuen Testament spricht ja dafür, dass Jesus der Messias ist. Und zu diesem vierfachen Zeugnis gehört auch das Zeugnis seiner Werke. Das, was er tut, Jesus selber macht darauf aufmerksam. Und die Leute, interessanterweise das Volk am Ende, das satt wird, erkennt so ein Stück von dem, was in Christus steckt. Sie sehen, dass er ein Prophet ist. Sie erinnern sich eventuell an Elisha, der ein ähnliches Wunder allerdings in einem viel kleineren Maße zustande gebracht hat. Da ging es um viel weniger Menschen, um 100 Leute nur, die satt gemacht werden mussten. Und da gab es 20 Brote, die zur Verfügung standen. Und hier sind es nur 5 Brote, aber 5000 Menschen auf der anderen Seite. Und sie erkennen in diesem Werk, dass in diesem Jesus ein Prophet stecken muss. Und sie wollen ihn dann sogar zum König machen. Also ich wundere mich zunächst über Andreas und Philippus, über diese beiden, die die Not sehen und die mit ihren Augen bei den kleinen Möglichkeiten hängen bleiben, die sie haben, die Jesus in seiner Größe und in seiner Macht nicht sehen. Warum das so ist, wissen wir nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir von Natur aus so halsstarrig sind und kleingläubig. Dass auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, wir immer wieder angefochten werden von diesem Kleinmut, von Zweifeln. Jesus uns nicht größer wird in der Nachfolge, sondern oft einfach auch kleiner. Wir distanzierter sind zu ihm. Ich weiß nicht, wie es dir geht an dieser Stelle. Ich wundere mich, wenn ich die Geschichte lese darüber, dass sie Jesus nicht sehen. Wundere mich aber nicht, wenn ich auf mich schaue. Und auf viele Situationen in meinem Leben, wo ich mich von der Not beeindrucken lasse. Wo ich mich von den geringen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, nach unten ziehen lasse. Und Jesus aus dem Blick verliere. Das Zweite, was mich wundert an dieser Geschichte ist, dass Jesus das Wunder tut, nicht ohne seine Jünger. Und nicht ohne dieses Kind. Kennt ihr das Buch Nicht ohne meine Tochter? Und man könnte die Evangelien überschreiben mit der Überschrift Nicht ohne meine Jünger. Wir wissen, dass Jesus alles, was wesentlich ist für unser Heil, für unsere Rettung, dass er das alleine getan hat. Alles, was wesentlich ist. Aber dass er zu dem, was wesentlich ist, eben immer auch seine Jünger sozusagen mit in Anspruch genommen hat. Wie auch hier in dieser Geschichte. Er beteiligt sie. Er fragt sie, was sollen wir tun? Das stellt Johannes besonders heraus in den anderen Geschichten von der Speisung der 5000. Ist es zunächst Jesus selbst, der voller Jammer ist über die hungernden Menschen. Und da kommen dann seine Jünger und sagen, was sollen wir tun? Jede Geschichte, jede Erzählung berichtet ja aus einer anderen Perspektive. Hier unterstreicht Johannes, dass Jesus seine Jünger fragt, was ist zu tun? Wie können wir die Leute satt kriegen? Was können wir machen, damit der Hunger dieser Menschen gestillt ist. Das ist das Merkwürdige an unserem Herrn, dass er alles ganz einfach und sogar viel einfacher alleine tun könnte, aber es nicht tun will ohne seine Jünger. Ich stelle mir das ja manchmal so vor, dass der Herr Jesus nach seiner Auferstehung nicht seinen Jüngern begegnet wäre, oder vielleicht auch, aber wenn er dem Pontius Pilatus begegnet wäre und dem auf die Schultern geklopft habe, hätte und gesagt hätte, Pontius Pilatus, erinnerst du dich? Vor 3 Tagen, als du mich hast ans Kreuz gehen lassen. Erinnerst du dich, wie ich dort am Kreuz starb und wie ich begraben wurde und wie du mit deinen Soldaten mein Grab bewachen hast lassen? Erinnerst du dich an die Macht des Todes? Und siehe, ich lebe. Oder stellt euch vor, Pontius Pilatus wäre zum Kaiser Augustus in Rom gegangen und hätte sich ihm persönlich vorgestellt. Vielleicht den Pontius Pilatus mitgebracht als Zeugen und hätte gesagt, der kann bestätigen, dass ich tot war am Kreuz und ich lebe. Was wäre das für ein überragendes Wunder gewesen? In Rom, im Zentrum des Römischen Reiches oder vielleicht nur in Jerusalem im Palast des Pontius Pilatus. Was hätte das für Bekehrungen gewirkt? Aber interessant ist, dass Jesus das Entscheidende getan hat. Er starb für uns am Kreuz. Er stand auf von den Toten, aber dann beteiligt er seine Jünger an seinem weltweiten Werk. Dann schickt er nicht seine Engel aus als Boten, sondern die 12 Apostel und sagt, geht hin bis an die Grenzen der Erde. Zuerst nach Jerusalem, dann nach Judäa, Samarien, bis an die Grenzen der Erde. Es wäre doch viel einfacher, vielleicht auch viel durchschlagender gewesen, wenn er diese Mission selbst in dieser Welt durchgeführt hat. Er aber verabschiedet sich und geht zum Vater, nimmt Platz zur Rechten des Thrones Gottes und schickt seine Jünger, die immer wieder an ihre Grenzen stoßen, in die Welt, um das Evangelium zu verkündigen. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Er, Jesus, tut das Wesentliche, aber er tut es nicht ohne seine Jünger, wie auch hier in dieser Geschichte. Er gibt ihnen eine Reihe von Aufgaben. Er sagt, sorgt dafür, dass die Leute sich lagern können. Er nimmt die 5 Brote und die 2 Fische des Kindes. Er hätte doch auch, wie im Alten Testament, Manna vom Himmel regnen lassen können. Wozu diese 5 Brote und diese 2 Fische aus der Hand des Kindes? Wir wissen es nicht ganz genau. Aber was mich daran wundert, ist, dass Jesus mich ernst nimmt, dich ernst nimmt. In deiner Begrenztheit, in deinem Kleinglauben, in deiner Schwachheit, in all dem, was du an Minus in deinem Leben vorweisen kannst. Und dass er einfach nur erwartet, dass das Wenige, das du hast, dass du es zu ihm bringst. Und dann sagst du, Herr, aber was ist das für so viele? Dass du es ihm gibst, damit er es heiligen kann, in seinen Dienststellen, in Gottesdienststellen, das macht er auch hier mit den 5 Broten und mit den 2 Fischen. Er dankt dafür seinem Vater im Himmel. Übrigens, wie jeder Hausvater es in Israel getan hat, das war nichts Außergewöhnliches, das Tischgebet in Israel. Das ist eine gängige Redeweise ein gängiges Gebet eines Hausvaters. Herr, wir preisen dich, du Schöpfer Israels. So betet ein Hausvater in Israel. Wir preisen dich und wir danken dir für das, was du zum Leben gibst. Aber da wird das Wenige in den Dienst des Reiches Gottes gestellt. Und dann sollen sie dafür sorgen, dass die Leute sich lagern, dass die Sache überschaubar wird. Dadurch werden ja die Menschen nicht weniger. Und sie haben die Aufgabe, die Verteilung zu übernehmen. Und im Anschluss auch die übrig gebliebenen Körbe zu sammeln. Also alles Aufgaben, die seine Jünger nicht überfordern. Das ist das, was sie tun können. Das sind keine weltbewegenden Dinge. Das sind das sind Verteilungsaufgaben. Die Leute schon 100-fach wahrscheinlich vorher trainiert haben, selbst in ihren Familien zu organisieren, zu verteilen, zu lagern. Das sollen sie tun. Das eigentliche Wunder tut Jesus. Und mich erstaunt das, wie gesagt, dass Jesus nicht auf meinen und deinen Dienst verzichten möchte. Das ist dein Dienst im Reich Gottes. Dein Platz, der Ort. Kannst du das beschreiben? Also wenn wir Philippus und Andreas heute hier unter uns hätten, dann hätten die ganz genau gewusst, was sie damals zu tun gehabt haben, weil Jesus es ihnen gesagt hat. Welchen Platz hat Jesus dir angewiesen? Es ist wichtig, ab und zu mal darüber nachzudenken. Dass Jesus uns ernst nimmt, auch mit dem Wenigen, das wir haben und können, zu ihm zu kommen und ihm zu dienen. Und das Dritte, was mich, abgesehen von dem Speisungswunder, über das wir sicherlich schon viele Predigten gehört haben, abgesehen von diesem großen Speisungswunder, wundert an der Geschichte ist, dass Jesus am Ende sich nicht zum König machen lässt. Das wundert mich. Das war doch Public Relation erste Sahne. 5000 Leute wurden satt. Und er brauchte gar keine weitere Überzeugungsarbeit leisten, sondern die Leute sagten, du bist ein besonderer Prophet und du sollst unser König werden. Und Jesus lehnt ab. Merkwürdig. Er wäre König geworden, ohne das, was dann folgt, diese ganze Leidens- und Sterbensgeschichte. Ohne sein Kreuz. Und wahrscheinlich hätten die Leute nicht, wie sie es später getan haben, Kreuzige ihn gerufen, sondern einfach nur Hosianna, hochgelobt, sei der da kommt im Namen des Herrn, du Jesus, unser Brotkönig. Und ich denke daran, wie oft die Gemeinde Jesu im Laufe ihrer Geschichte darauf reingefallen ist, dass sie von außen gewissermaßen Würde und eine besondere Stellung verliehen worden ist, die zur Staatskirche zum Beispiel wurde, zur offiziellen, zu der Religion und Weltanschauung. Und wie die Kirche sogar geglaubt hat, dass das hintergründig alles von Gott so bewerkstelligt und gewirkt worden ist. Und es hat sich später gezeigt, dass diese Würde, die ihr von außen beigelegt wurde, von der Welt sozusagen, dass diese Würde zur Last wurde, zu einer Fessel. Und sie müsste sich dieser Würde immer dem Staat gegenüber als würdig erweisen, um sie zu behalten. Jesus hat nicht vom Volk seine Würde als König angenommen. Er wollte kein König sein, von der Gnade des Volkes abhängig. Von seiner Zustimmung. Er will auch nicht König sein, dadurch, dass ich ihn zum König erkläre. Das vergessen wir manchmal, wenn wir uns bekehren. Wenn wir sagen, der Herr Jesus, ich entscheide mich dafür, dass der Herr Jesus mein Herr sein soll. Da klingt manchmal mit, ich mache ihn zu meinem Herrn. Und ich mache ihn zu meinem König. Und er ist eben so lange mein Herr und mein König, solange ich das nötige Brot habe, die Gesundheit, ein krisenfreies Leben, solange es mir gut geht, ist er mein König. Mein Brotkönig. Darauf lässt sich Jesus nicht ein. Er ist nicht mein König, weil ich ihn zum König mache. Oder weil wir ihn zum König machen, sondern er ist mein König, weil diese Würde ihm von Gott gegeben worden ist. Weil der Vater im Himmel ihm diese Würde verliehen hat. Er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Der Name Jesus, der König, der Könige, der Herr aller Herren, nicht von Menschen gnaden, sondern weil Gott ihm diese Würde verliehen hat. Deswegen brauche ich mich eigentlich gar nicht zu wundern, dass Jesus diesen Versuch, ihn zum Brotkönig zu machen, ausweicht. Sondern er hat es immer wieder auf seinen Jüngern gesagt, meine Berufung ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Gott hatte es beschlossen, aus seiner Liebe zu uns Menschen, dass dieser Weg zum Königsthron bei Jesus über das Kreuz führte. Nach dem Evangelium des Johannes ist sogar das Kreuz, wenn man so will, der Thron Jesu. So stellt er es dar. Der erhöhte Christus, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, wurde Christus am Kreuz erhöht. Und das ist, wenn man so will, sein Markenzeichen, sein Kreuz, sein Zepter, sein Machtsymbol, dieses Kreuz, ganz anders als wir Menschen Machtsymbole sehen. Und wenn wir uns eins auszusuchen hätten, dann eben nicht dieses. Ich wundere mich über diese Geschichte. Ich wundere mich über Jesus, der Menschen umkrempelt. Und ich wünsche mir das auch für mich. Wir verfolgen verschiedene Pläne, was unser Haus angeht, was das Weiße Haus angeht. Es gibt verschiedene Gedanken, die wir machen. Und meine Frage an dieser Stelle ist, bewegt uns bei all diesen Gedanken die Not der Menschen? Die Not der Menschen da draußen, die auf der Suche sind, letztendlich auch ohne es zu wissen, nach dem Brot des Lebens. Bewegt uns diese Not? Sind wir umgekrempelt? Oder bewegt uns unsere Not als Gemeinde und sagen, wir haben hier zu wenig Platz? Wir bräuchten ein paar Gruppenräume, gemütlichere Stühle, auf denen man Sonntag besser dem Gottesdienst folgen kann oder was auch immer. Wir haben da ja auch unterschiedliche Ideen und Gedanken. Ja? Bewegt uns die Not der Menschen oder vielleicht nur unsere? Denk an die Geschichte der Gemeinde in Wimea, einer kleinen Baptistengemeinde an der Grenze nach Holland. Und der frühere Pastor dieser Gemeinde hat die Geschichte der Gemeinde aufgeschrieben. Und da hat er eine interessante Feststellung gemacht. Die Gemeinde versammelte sich über 20 Jahre lang in einem großen Wohnhaus. Mit einer riesen Wohnküche. Und da passten 70, 80 Menschen in diese Wohnküche, in einem Bauernhaus, passten da bequem rein. Und dann kam die Gemeinde eines Tages auf die Idee und sagte, wir wollen eine Kapelle bauen. Und wer die Kapelle in Wimea kennt, der weiß, das ist eine Puppenstubenkapelle. Da kommt man rein und hat den Eindruck, wir spielen Kirche. Ist alles dran an dieser Kapelle. Alles kirchlich auch ausgerichtet. Nur, der Punkt ist, dass diese Kapelle vielleicht bequem 30 bis 40 Sitzplätze bot. Und dann hat er herausgefunden, dass das entscheidende Argument der Leute damals war, wir wollen auch eine Kirche haben. Die Reformierten im Dorf haben eine Kirche, wir treffen uns immer noch im Wohnzimmer. Ja, und die Leute halten uns für eine Sekte und wir wollen eine Kirche haben, damit wir endlich auch klar machen nach außen hin, dass wir eine reguläre Kirche sind. Versteht ihr den Unterschied? Das war nicht die Not der Menschen im Herzen dieser Geschwister damals. Die Not der Unbekehrten, der Verlorenen, die ohne Jesus verloren gehen. Sondern es war ihre eigene Not. Die fühlten sich als Sektierer missverstanden und sie dachten, wenn wir doch so eine kleine Kirche bauen, mit einem Spitzbogenfenster und allem drum und dran, dann werden wir auch anerkannt. Und dann haben wir was. Was steckt also hinter Plänen, die wir als Gemeinde machen? Ganz unabhängig jetzt von irgendwelchen konkreten Dingen. Die Frage in unserem Herzen, was ist da los? Bewegt uns die Not der Menschen? Vor längerer Zeit sprach ich mit einem Pastor aus der Landeskirche, der dort für Diakonie zuständig ist. Und er sagte, wir sind in der misslichen Lage, dass wir diakonische Werke errichten müssen, nicht wegen der Not der Menschen, sondern um die entscheidenden Zuschüsse zu erhalten. Versteht ihr das, wie sich Dinge manchmal umdrehen können? Ja, weil der Staat für bestimmte Dinge Geld gibt, muss man diese Dinge tun, um das Geld zu kriegen, um die Diakoniewerke zu errichten. Und er sagt, unser Problem ist, dass wir dadurch das, was wirklich dann ist, eventuell von Gott her, aus dem Blick verlieren. Ja, unsere Väter, die damals mit der Diakonie begonnen haben, innere Mission und so weiter im 19. Jahrhundert, die haben Häuser gebaut, weil sie bewegt waren von der Not der Menschen draußen. Wir bauen Häuser, weil wir das Geld brauchen, um unsere Werke zu unterhalten. Da gibt manchmal etwas. Und ich möchte gerne von Jesus umgekrempelt werden und die Not der Menschen im Blick haben. So wie er. Und es jammerte ihn, steht da in der Bibel. Es jammerte ihn, als er die Not der Menschen sah. Die kranken Leute, die blinden Leute, die kaputten Leute, die Leute in einem sinnlosen Leben, die verlorenen Leute. Es jammerte ihn über dieses Volk, die wie ein Volk waren, aber ohne. Es gibt so viel zu jammern in dieser Welt. Es gibt so viel zu jammern, wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Und das zweite Wunder möchte ich in meinem Herzen am Kochen halten, am Brennen halten. Das Kleine, das Wenige, was ich habe, was wir haben als Gemeinde. Wenn wir es denn Jesus zur Verfügung stellen, dass er Großes daraus machen kann. Und das Dritte, ich möchte wie Jesus meine Anerkennung nicht von Menschen haben, sondern von Gott. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin. Und auch immer wieder danach frage, habe ich Anerkennung bekommen, menschliche Anerkennung? Ich möchte von Jesus lernen, mehr und mehr einer zu werden, der sich zufrieden gibt mit dem, was Gott ihm schenkt. Er hat ihn, Jesus, gemacht zum König der Könige und zum Herrn aller Herren. Jesus ist manchmal auch ganz tief unten durchgegangen, bis zum Tode am Kreuz, das wissen wir. Aber er hat darauf gewartet, dass er seine Würde und seine Ehre empfängt. Und seinem Vater im Himmel. Ich bitte mit uns. Herr Jesus, du willst uns umkrempeln. Und du weißt, was für schwierige Leute wir sind. Wie schnell wir vergessen. Wie schnell wir verdrängen. Wie schnell wir wieder gepackt werden vom normalen Leben, vom Alltag. Aber danke, dass du uns nicht aus dem Auge verlierst. Dass du bei uns bist. Nicht nur als Begleitschutz, sondern auch als einer, der uns herausfordert, ihm Großes zuzutrauen. Dich von der Not packen zu lassen, aber mit dieser Not dann zu dir, zu Jesus zu gehen. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du in der kommenden Woche unsere Augen immer wieder ausrichtest auf das, was du siehst. In deiner Perspektive durchs Leben und durch diese Welt auf. Und dass du das Vertrauen und den Glauben in uns mehrst. Dass du aus dem Wenigen, das wir haben, Großes machen kannst. Nicht zur Ehre unseres, sondern zur Ehre deines Namens. Amen.